Meisten bis alle, ja, bin ich auch mit dabei, muss ich auch zugeben. Warum frage ich das? Naja, wir wollen uns heute mit einem Mann beschäftigen, der bestens gebildet war, der alle Gesetze der damaligen Zeit, vor allen Dingen jetzt sage ich mal die göttlichen Gesetze, Gottes Gesetze kannte und auch mal in einer Bibelstelle von sich gesagt hat, dass er sich eigentlich an alle hielt. Und es waren damals immerhin schon so gut um die 600 Gesetze, also nicht nur die legalen, also die gesetzgebenden Dinge, sondern wirklich auch die Gesetze Gottes, also die 10 Gebote und was alles damit in der damaligen Zeit, in der biblischen Zeit noch damit zusammenhing. Da wurden ja noch weitere Regeln und Vorschriften abgeleitet. Es geht heute um Saulus. Ich habe sogar ein Foto von ihm mitgebracht, wenn die Technik das schon mal an die Wand werfen kann. Warum ein Foto? Gibt es ein Foto von Saulus? Nein, eigentlich nicht, aber das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat wohl mal aus historischen Dokumenten irgendwie rekonstruiert, wie Paulus ausgesehen hätte. Also kann man jetzt davon halten, was man will, aber ich habe gedacht, ich bringe es euch trotzdem mal mit. Ich fand das irgendwie witzig. So soll also Paulus vielleicht ausgesehen haben. Naja, ich glaube es nicht so ganz, aber egal, nehmen wir einfach mal an, das wäre jetzt hier unser Saulus. Kurz ein paar Fakten zu Saulus. Ihr wisst ja, Saulus hieß auch Paulus. Man hat dann oft gesagt, es hat halt nach seiner Verwandlung, hat man ihn so genannt. Aber eigentlich war es einfach, das eine war die griechische Variante und das andere war die hebräische Variante. Also griechisch hieß er Paulus, aber da er auch Jude war, hebräisch nannte man ihn Saulus. Und das ist abgeleitet vom König Saul, vom israelischen König Saul, der vom Stamm Benjamin stammte. Und auch Paulus stammte nämlich vom Stamm Benjamin. Deshalb hat man ihm wahrscheinlich damals aus Verbundenheit tatsächlich dann auch den Namen Saul gegeben. Ja, Saulus oder Paulus lebte zur Zeit Jesu. Das ist klar, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, ungefähr so zur gleichen Zeit. Genau weiß man es nicht, aber auf jeden Fall hat er zu Lebzeiten Jesu auch gelebt. Und er stammt aus einer Familie von Pharisäern. Und zwar aus Tarsus, deshalb heißt er ja auch Paulus aus Tarsus, in der damaligen römischen Provinz Kilikien. Das war ein Landstrich, das ist heute sozusagen in der Südtürkei an der Grenze nach Syrien. Also dass man so ungefähr weiß, wo der eigentlich herkam. Und Paulus, ich habe es gesagt, war aus einer Pharisäerfamilie. Er wurde schon früh in seiner Jugend zu einem Tora-Lehrer ausgebildet. Er war Pharisäer und nahm sein schriftgelehrtes Studium in Judäa auf und in Jerusalem. Also nicht irgendwo weit weg, sondern tatsächlich auch da, wo das Zentrum war, wo die religiösen Zentren damals waren. Und er war, ich habe es hier mal so genannt, sozusagen ein Elite-Student. Er war nicht bei irgendeinem Tora-Lehrer, sondern er war bei dem damals berühmten Rabbiner Gamaliel I. Also er hat die beste Ausbildung genossen damals, die man so genießen konnte in dieser Zeit. So wie wenn man heute an der Hochschule Heilbronn ist, oder? Zum Beispiel. Naja, wie auch immer. Und er hat noch ein weiteres Privileg in seinem Leben. Er hatte das römische Bürgerrecht. Und das war damals wirklich ein Privileg. Da hatte man nämlich mehr Rechte als andere Menschen. Zum Beispiel hatte man das Wahlrecht. Naja gut, was es damals wert war, Wahlen, kann man sich drüber streiten. Aber man konnte ihn zum Beispiel auch nicht einfach so verhaften und man konnte ihn auch nicht einfach so auspeitschen, was ja damals gerne mal so üblich war, wenn man verhaftet hat. Ne? So ein bisschen mit Peitschen zu malträtieren. Das ging bei römischen Bürgern nicht so einfach. Und er hat sich ja auch, wer die Bibel ein bisschen kennt, später auch mal darauf berufen, hat gesagt, stopp, ich bin römischer Bürger, ich bin anders zu behandeln und ich möchte einen Prozess haben und ich möchte vor einen Richter kommen. Ja? Also da hat er durchaus eine ziemlich privilegierte Position gehabt, die viele andere damals nicht hatten. In der Bibel taucht Paulus zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 7 auf. Und in diesen Text wollen wir jetzt mal einsteigen. Wir werden heute sehr viel in der Bibel lesen. Ich glaube, das schadet nichts, wenn wir immer mal auch mal ein bisschen längere Passagen aus der Bibel lesen. Wir steigen da ein in der Apostelgeschichte 7 und das ist die Szene dieser Steinigung von Stephanus. Ganz kurz zur Erklärung. Der Stephanus war einer der ersten Christen in der damaligen Zeit, der von den Jüngern, von den Aposteln tatsächlich das Evangelium gehört hat und sich bekehrt hat und das auch öffentlich weitergegeben hat. Und deshalb war er verhaftet worden und jetzt wurde also beschlossen, weil er auch noch nach seiner Verhaftung immer noch weiter davon erzählte, wie toll das alles ist mit diesem Evangelium und diesem seltsamen Jesus, wurde nun beschlossen, dass er gesteinigt wurde. Jetzt steigen wir da ein, wo er also gerade nochmal eine Rede gehalten hat und nochmal das Ganze erklärt hat. Angefangen vom Volk Israels damals, wie das alles war in der Geschichte, bis hin zu Jesus Christus und zur Wiederauferstehung, was ja für die Pharisäer damals wirklich also absolute Provokation war, das nochmal so öffentlich zu sagen. Steigen wir ein in den Text. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Was für eine Provokation. Jetzt schrien sie nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Hier kommt er also zum ersten Mal vor. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen. Tja, so lernen wir also Saulus in der Bibel kennen. Richtig netter Kerl, gell? Saulus war ein gebildeter Schriftgelehrter, war also nicht nur mit dieser Steinigung einverstanden, sondern er setzte darüber hinaus noch alles daran, so steht es da drin, die Gemeinde, also die Gemeinschaft der ersten Christen damals, auszurotten. Frage, warum tat er das? Was denkt ihr? Warum war er so besessen davon, diese Gemeinde auszurotten? War er so ein schlechter Mensch? Ganz genau, er war davon überzeugt, dass Jesus nicht der Messias war. Und deshalb wollte er das unbedingt verhindern, was da alles vor sich ging. Für ihn waren das eine Sekte. Das waren verrückte Sektierer, die die ganze Ordnung, die die Pharisäer so schön aufgehalten hatten, zerstören wollten. Nächste Frage. In welchem Namen tat er das? In welchem Namen hat er die Christen verfolgt? Im Namen Gottes. Das war nicht irgendwie so im Namen des Kaisers oder im Namen von Pontius Pilatus oder sonst was. Nein, er verfolgte die Christen im Namen Gottes. Also im Namen Gottes ließ er Menschen ins Gefängnis stecken und verfolgen, die an eben diesen Gott glaubten. Das muss man sich mal vorstellen. Wie verrückt ist das denn? Aber genauso lief's. Aber Christiane hat es ja schon gesagt, sein Motiv dabei war eigentlich kein schlechtes. Er wollte alles richtig machen. Er wollte alles richtig machen, sich an Recht und Gesetz halten. Und er kannte das Gesetz. Ja, es gibt Leute, die sagen, der kannte sogar die ganze Tora auswendig. Die mussten ja ganz viel auswendig lernen damals. Ob er alles wusste, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er sich mit allen Gesetzen schon mal beschäftigt und er kannte sie. Und für ihn war dieser, und wie für die anderen Pharisäer auch, war dieser Jesus einfach nur ein Querulant und nicht mehr ein Messias. Wie kam das? Naja, die Juden hatten eine ganz andere Vorstellung vom großen Retter. Und so ganz falsch lagen sie damit ja auch nicht. Die kannten ja die Tora. Gucken wir mal in Jesaja 9. Darauf haben sie sich wahrscheinlich vor allen Dingen gestützt. Da steht nämlich in Vers 5 und 6, steht nämlich, wie dieser Messias sein soll. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und jetzt kommt's. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Ihr seht, ich habe das jetzt so ein bisschen dramatisch gelesen, wuchtig gelesen, ja, man kann das auch anders lesen, aber ich glaube, so haben die das interpretiert. Er wird Gerechtigkeit bringen, er wird auf dem Thron sitzen, er wird bombastisch daherkommen. Jetzt gucken Sie sich die Realität an. Wie sah es denn aus? Das passte für sie nicht mit dem Bild von diesem Jesus zusammen. Wie ist er geendet? Jämmerlich, unter viel Leid und Schmerzen. Am Kreuz ist er gestorben. Und das soll dieser Messias sein, von dem Jesaja da geschrieben hat? Das passt doch nicht zusammen. Allerdings ist halt erstaunlich, sagen wir jetzt heute vielleicht aus unserer Perspektive, dass Paulus ja eigentlich die Schrift so gut kannte, dass er ja nicht nur diesen Jesaja kannte, sondern der kannte auch Jesaja 53. Gucken wir da nochmal rein, Jesaja 53, die Verse 2 und 8. Da wird uns ein bisschen anderes Bild gezeichnet von diesem Messias. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Auch das stand schon in der Tora drin. Die Pharisäer und auch Paulus, die kannten diesen Text und hätten eigentlich erkennen können, dass Jesus der angekündigte Retter war. Hätte, Fahrradkette, ja, hätte, aber sie haben es nicht. Und so lief die Geschichte eben ganz anders. Und statt sich zu freuen, dass der Messias endlich da war und ein direkter Zugang zum Vater, zum Herrn, zu Gott vorhanden ist und gegeben ist, stattdessen wurden die verfolgt, die daran glaubten. Paulus war, ich glaube, so kann man das sagen, ein Eiferer. Was er getan hat, hat er mit Eifer getan und mit Macht und mit Wucht. Einer, der immer Vollgas gab, wird man heute sagen. Der hat immer auf die Gastube getreten. Wenn er wusste, hey, es geht los, hat er sich in seinen Sportwagen reingesetzt und volle Kanne Gas gegeben in eine Richtung. Eigentlich gut, nur leider war es am Anfang die falsche Richtung. Er ist völlig in die falsche Richtung entglitten und ist mit Vollgas quasi auf eine Wand losgefahren. Aber Gott liebte diese Eigenschaft an ihm, dieser Eifer, dieser Power, die er hatte. Und nun fehlte nur noch eins, der Turnaround, die Drehung um 180 Grad in die andere Richtung. Das ist das, was noch gefehlt hat. Und dann konnte es losgehen. Und genau das war Gottes Plan, den er mit Saulus hatte. Allerdings ging es nicht mit Vollgas, es ging alles ein bisschen langsamer in der damaligen Zeit. Die hatten noch keinen Lambo oder sonstige tollen Fahrzeuge. Das meiste ging eben zu Fuß. Und so machte Saulus sich auf den langen Marsch nach Damaskus habe euch das mal mitgebracht. Heutzutage mit Google Maps kann man sich das ja ganz gut anschauen. Zu Fuß wären es laut dieser Karte so 271 Kilometer von Jerusalem nach Damaskus. Der hatte also viel Zeit nachzudenken, viel Zeit weiterzueifern. Ah, hat sogar irgendwo einen Kaffee unterwegs trinken können, nicht schlecht. Oder in ein Hotel einkehren. Und die 62 Stunden sind natürlich, jetzt sage ich mal, nicht ganz realistisch. Das wäre wahrscheinlich nonstop und ohne Pause und wahrscheinlich ist er auch nicht bedacht, dass man da ab und zu mal über ein paar Berge und Hügel und sowas gehen muss. Also er war auf jeden Fall lange unterwegs. Und er wollte nach Damaskus, weil er dort wusste, dort gibt es noch ganz viele von diesen verrückten Christen, die er ja bekämpfen wollte. Und er hat sich vorher eine Vollmacht geben lassen, quasi ein Siegel geben lassen, dass er die Autorität hat, wenn er dorthin kommt, zu sagen, Gefängnis, Gefängnis, Gefängnis. Er hatte die Macht, die Leute dort ins Gefängnis zu schicken. Und dann kam diese 180-Grad-Drehung und auch die werden wir uns jetzt mal in der Bibel in voller Länge reinziehen heute. Wie gesagt, heute ist mal ganz viel Bibeltext dran. Da sind wir in der Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 18. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus, die haben das mitbekommen, die standen sprachlos da, denn sie hatten zwar irgendwo die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf. Geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon so von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Ha, immer wieder schön. Ich finde es so toll, wie Gott es so gemacht hat. Ja, ich schicke den dorthin, damit der weiß und der kriegt die Vision so um 3 Ecken. Aber ich glaube, das muss ziemlich überzeugend gewesen sein. Obwohl Paulus die Schrift eigentlich super kannte, reichte es nicht aus für ihn, um die Wahrheit zu erkennen. Er brauchte eine Begegnung mit Jesus. Erst dann fielen ihm diese Schuppen von den Augen. Erst dann hat er wahrscheinlich auch verstanden, hey, stopp, Jesaja 53, stimmt, jetzt verstehe ich's. Dieser Mensch, der zum Tode hingerichtet wurde, das war Jesus. Ich glaube einfach, da hat es bei ihm Klack gemacht. Das waren diese wie Schuppen von den Augen. Er hat es gesehen. Was für eine Begegnung muss er damals mit Jesus gehabt haben? Und typisch Paulus, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, Immer Vollgas, Turnaround, umgedreht, wieder Vollgas. Er gibt sofort wieder Vollgas. Was macht er? Er machte die Augen auf und ließ sich taufen. Hallo? Genau das, wofür er bis vor wenigen Stunden noch Leute hat hinrichten lassen oder ins Gefängnis schicken lassen, das tat er nun selber. Er ließ sich taufen auf diesen Jesus, den er eben noch gesagt hat, das kann nicht der Messias sein. Eine einzige Begegnung veränderte alles bei ihm. Und ab diesem Moment kämpfte Paulus für Gottes Reich. Und ihr wisst es, er tat in Gottes Namen unheimlich viele gute Dinge. Er gründete Kirchen, er heilte Leute, er erzählte vom Evangelium. So viele Dinge. Ist also erstmal ein Happy End, kann man sagen, ja? Mitten in der Geschichte zumindest. Naja, wurde schon angedeutet, er muss später auch dafür leiden, ja? Also für ihn war das alles jetzt nicht unbedingt alles Happy End, aber im geistlichen Sinne war es für ihn ein Happy End. Er hat endlich die richtige Richtung gefunden und konnte Vollgas geben. Lass uns mal kurz überlegen, nach Paulus, Mittelalter und so weiter, was alles sonst noch so in Gottes Namen, in Anführungszeichen, in der Weltgeschichte geschehen ist. Was fällt euch denn so ein? Was ist denn im Lauf unserer Geschichte noch so alles in Gottes Namen geschehen? Die Kreuzzüge zum Beispiel, ja, ganz klar, da ist man mit Kreuzen durch die Welt gezogen und hat sich nicht immer gerade mit Ruhm bekleckert, um es mal so zu sagen. Hexenjagd, Hexenverbrennung, ja, man hat also gesagt, hat gewissen Merkmal, hey, das sind Hexen und da können wir nur noch eins machen, die verbrennen. Judenverfolgung. Ja, genau. Genau, ja, sind auch gute Dinge passiert, ja, genau, nicht nur das Negative. Sind auch gute Dinge im Namen Gottes passiert oder zum Beispiel, ich sag mal, die ganze Rote Kreuz oder sowas, ja, anderen Menschen zu helfen, Mithilfe. Und auch die Medizin, was wir heute alles so kennen, auch das hat sich ja zum großen Teil in Klöstern entwickelt, ja, wo plötzlich angefangen wurde, gewisse Heilpflanzen und sowas zu entdecken. Was mir noch eingefallen ist, ist zum Beispiel auch so verrückte Sachen wie der Ku Klux Klan, ja, falls euch das was sagt, wo quasi purer Rassismus gelebt wird und wird damit begründet in Gottes Namen. Ja, Gott hat es nämlich so geschaffen, dass es eine Rasse gibt, die den anderen überlegen ist. Ja? Wo bitte steht das in der Bibel? Wo bitte steht das in der Bibel? Ja? Aber in Gottes Namen wurden also viele negative Dinge, viele richtig schlimme und grausame Dinge, aber Gott sei Dank auch viele gute Dinge getan. Der entscheidende Punkt, der Menschen verändert, und das sehen wir an diesem Beispiel von Paulus, ist eine Begegnung mit Jesus. Das verändert alles. Gott hat uns zugesagt, wer mich ehrlich und von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und in Kolosser 1, Vers 15 bezeichnet Paulus selber, der Experte, Jesus Christus als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich habe euch den Vers nochmal ganz mitgebracht. Paulus schreibt, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also Christus ist das Bild dieses Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Es gibt also doch ein Bild für diesen unsichtbaren Gott. Es hat Gott selber geschickt, seinen Sohn Jesus Christus. Er ist das Ebenbild. Was können wir jetzt aus dieser ganzen Geschichte lernen? Nur durch eine einzige Begegnung oder nur durch Begegnung mit Jesus können wir, davon bin ich überzeugt, wirklich wiedergeborene, veränderte Christen werden. Wir brauchen diese Begegnung, sonst ist alles nur Theorie. Nur so kann Gott aus uns neue Menschen machen. Wir haben vorhin den Vers gehört, Benjamin hat es vorhin gesagt. Ein neues Wesen will er aus uns machen. Und ich glaube, bei den meisten Menschen spürt man das auch, wenn das geschehen ist. Ich weiß nicht, kennst du solche Leute, denen du mal begegnet bist und hast irgendwie sofort irgendwie so gemerkt, wow, das muss ein Christ sein. Wem ist das schon mal passiert? Ist doch krass, oder? Manchen Leuten merkt man das einfach an und ich werde euch vorhin noch nachher noch von einem Freund erzählen, wo das einfach, ja, das ist einfach, den sieht man und man weiß sofort, wow, mit dem Mensch will ich in Kontakt sein. Ich will euch mal noch einen anderen Vergleich bringen, vorher, nachher, was mir da eingefallen ist. Mal das nächste Bild bitte zeigen. Ist jetzt nicht Saulus und Paulus, aber da geht es um das Thema vorher und nachher. Ja? Die gleiche Frau sah zuerst so aus, dann ist irgendwas passiert, dann sah sie plötzlich ganz anders aus. Ne? Kaum zu glauben, aber ich glaube schon, dass sie das ist. Ist irgendwie eine Diät zwischendurch passiert. Kann übrigens auch bei Männern passieren, habe ich auch noch mitgebracht. Komm, noch das nächste Bild hier, damit die Männer nicht diskriminiert werden. Ja, das ist ein Mann, nicht, dass er das verwechselt. Der hat also anscheinend 50 Kilo abgenommen. Wie ist das jetzt in dem Beispiel? War das gestern und das heute? Vermutlich nicht, ja? Vielleicht ist ein Wunder passiert, vermutlich nicht. Oftmals, und so ist es auch, glaube ich, mit Gott. Es gibt Leute, ja, die haben dieses Damaskus-Erlebnis. In einer Begegnung ändert sich plötzlich alles. Aber ich glaube, und bei mir ist es ja persönlich auch so, oftmals ist es tatsächlich mehr so wie diese Geschichte mit dem Metall, ja, mit der Feile. Jeden Tag ein bisschen, manchmal vielleicht auch ein paar Tage lang nichts, wird immer ein bisschen an uns rumgefeilt. So ist es jedenfalls oft und bei den meisten. Aber die Hauptsache ist, dass eine Veränderung stattfindet. Da muss ja irgendwas zwischendurch passieren. In dem Fall tippe ich mal auf eine Diät oder Ernährungsumstellung, vielleicht noch ein bisschen Sport dazu. Und im geistlichen Fall ist es einfach, dass wir Begegnungen mit Jesus haben, dass er an uns arbeitet. Dass wir aber auch gehorsam sind, dass wir ihn fragen, was hast du für mich? Und es auch umsetzen, wenn Gott zu uns spricht. Das ist ja das Nächste. Ich persönlich, ich habe mich wirklich, würde ich sagen, relativ langsam verändert. Ich war schon lange irgendwo mit Gott unterwegs, aber das waren bei mir immer so kleine Schritte. Ich könnte jetzt nicht sagen, boah, an diesem Tag habe ich mich bekehrt und zu 180 Grad gedreht. Bei mir waren das so Mini-Steps, aber ich hoffe doch, und ich glaube, das haben mir immer wieder Leute gesagt, boah, hast du dich verändert so im Laufe der Zeit? Und ich glaube schon, dass ich da irgendwo hoffentlich auch in die richtige Richtung unterwegs bin. Und manchmal erkennt man das dann an so vermeintlich kleinen Dingen. Ja? An sich selber merkt man ja die Veränderung nicht so. Also ein Beispiel kann ich euch einfach mal zeigen, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, da hat sich irgendwas in mir geändert. Mein Charakter auch irgendwo geändert. Das ist das Beispiel Ehrlichkeit. Ich erinnere mich da an so eine Szene, da war ich so in der 11. Klasse oder sowas, da musste ich ein Mathebuch bestellen und ich war jetzt nicht so der Mathe-Fan, wie viele andere vielleicht auch. Dann habe ich dieses Buch halt abgeholt, ich hatte keine Lust darauf im Büchergeschäft und habe das bezahlt, habe irgendwie, keine Ahnung, einen größeren Schein gegeben und die hat mir Geld zurückgegeben und ich habe sofort gesehen, die hat mir zu viel Geld zurückgegeben, irgendwie einen Schein zu viel. Und in dem Moment habe ich mich tierisch gefreut. Es gibt noch Gerechtigkeit. Dieses blöde Mathebuch. Ich habe gedacht, juhu, 10 Euro gewonnen und habe nichts gesagt und bin raus und habe mich tierisch gefreut, ja. Völlig blöd, also ja, aber so war ich damals, ja. Einfach so ein Beispiel, wie man manchmal drauf ist. Ich habe nicht dran gedacht, die Frau macht abends die Kasse und ihr fehlen die 10 Euro und weiß nicht, wie das in dem Geschäft geregelt war, vielleicht muss sie die dann selber bezahlen oder so. Also es war einfach nicht okay, was ich gemacht habe. Sind wir alle einverstanden? Ja, tut mir leid. Ich sollte mich vielleicht mal bei der Frau melden, wenn sie noch ihr mal 10 Euro vorbeibringen. Jedenfalls ein paar Jahre später, ähnliche Situation. Wir waren in Frankreich im Urlaub, da waren die Kinder noch klein. Ich glaube, da hatten wir noch nur 2 Kinder. Wir waren in so einem großen französischen Supermarkt, haben eingekauft. Der Wagen war voll, wir haben alles aufs Band drauf. Wir bezahlen, wir gehen weiter. Und als wir beim Auto sind, holen die Kinder plötzlich unter dem Wagen irgendwelche Sachen raus. Da gibt es da unten so ein Fach. Ich sage so, haben wir die eigentlich bezahlt? Hat eigentlich irgendjemand die aufs Band gelegt? Ne? Was wäre jetzt passiert früher? Ich hätte gesagt, yes. Ich hätte gezählt, wie viel das so kostet und hätte gesagt, boah, haben wir vielleicht 20 Euro gespart. Juhu, tut ja dem Supermarkt nicht weh. Nee, haben wir nicht gemacht. Da ist was passiert in der Zeit. Da bin ich Christ geworden in der Zeit. Habe ich gesagt, egal, wir gehen jetzt zurück zur Kasse und wir regeln das. Und dann sind wir zurück zur Kasse. Was denkt ihr, wie uns diese Verkäuferin angeguckt hat, als wir da gesagt haben, tut uns leid, wir haben das hier vergessen und wir würden das jetzt gerne bezahlen. Sowas ist mir noch nie passiert. Wow, super, ja. Merkt ihr die Veränderung? Ganz anderes Mindset, eine ganz andere Einstellung irgendwie zum Leben und zu solchen Dingen. Und manchmal merkt man es dann an so kleinen, banalen Sachen, wie man sich verändert hat. Das wäre für mich heute gar keine Frage mehr, da nochmal irgendwie mich drüber zu freuen oder einfach zu denken, juhu, nee, das Geld, das man bei sowas gewinnt, das ist kein gesegnetes Geld. Ich würde jetzt einfach noch euch die Möglichkeit geben, wer auch noch was erzählen will von einer Begegnung mit Jesus, eine kleine, eine große oder was sich da verändert hat. Habe es ja in der Gruppe schon mal angekündigt. Wenn jemand auch noch was teilen möchte, gerne. Eine Minute lasse ich euch noch zum Überlegen. Erzählt euch noch dieses Beispiel, was ich vorhin schon angekündigt habe, wo einer Freund von mir wirklich ein Damaskus-Erlebnis hatte. Und zwar muss man wissen, der ist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, irgendwo im Schwarzwald, so viel weiß ich noch, und war nicht einfach für ihn. Und was es da gab, war zum Thema, hatten wir vorhin das Thema Züchtigen. Die hatten da tatsächlich so einen Raum eingerichtet und da war es einfach Mode, dass man da halt rein ist. Das war sozusagen der Prügelraum, um die Kinder mal ordentlich zu verprügeln. Ja, weil Kinder sind ja immer so widerspenstig und Kinder hören ja nicht. Und es war einfach bei denen halt so Sitte. Ein guter Vater ist da ab und zu mal reingegangen, hat seine Kinder mal verprügelt und so. Ja. Und da hat auch dieser Freund ziemlich drunter gelitten unter diesen Dingen und war keine einfache Kindheit für ihn. Generell muss es da schwierig gewesen sein, auch mit den Eltern. Er war jedenfalls irgendwann an einem Punkt, da war er glaube ich so 19, wo er einfach nicht mehr wollte. Hat sich dann irgendwie betrunken, da war er irgendwo auf einer Party oder so, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls hat sich betrunken und hat einfach keine Lust mehr gehabt zu leben. Ist dann raus, da war eine Straße und hat sich einfach quer auf die Straße gelegt, um einfach zu warten, bis das nächste Auto kommt und ihn überfährt. Hätte jetzt schlecht ausgehen können, aber dann kam das Damaskus-Erlebnis. Plötzlich hat er Jesus gesehen, hat Jesus erlebt und Jesus hat ihm gesagt, steh auf, geh wieder rein, geh nach Hause, geh in dein Zimmer. Und dann hat er eine ganze Nacht geheult, hat er gesagt, einfach nur geheult, gebetet und hat sein Leben einfach so Jesus übergeben. Und es hat sich radikal verändert. Und wenn ihr den Mann sehen würdet, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber jedenfalls damals, als ich ihn kannte, der hat gestrahlt, wie wenn er im Kernkraftwerk gelebt hätte sein ganzes Leben lang. Ein Strahlen, unglaublich. Also wenn du den angeguckt hast, hast du gedacht, irgendwie so muss Jesus gewesen sein. Ja? Kein Vergleich zu vorher. Ja? Und der war begeistert und evangelistisch unterwegs und wahrscheinlich ist er das heute immer noch, hat jedem von Jesus erzählt. Ja? Auch sowas kann tatsächlich passieren. Yes. Ich komme auch gern zu euch, ihr müsst nicht auf die Bühne hier. Vielleicht können wir jetzt aber den Podcast abschalten, damit es genau unter uns bleibt.
Hallo, miteinander. Wo ich damals 2008 zum Glauben gekommen bin, habe ich vom...
Ja, was soll ich tun? Was ist mein Auftrag? Was ist dran? So wie die Inge sagt, plötzlich hört man dann vielleicht, jetzt sprich diesen Mann an. Ja? Dann ist es gut, wenn man das hört und wenn man es dann auch macht. Dann müssen wir es natürlich auch tun. Ja? Manchmal denkt man vielleicht, ich hätte sollen hier, Fahrradkette und so weiter. Man muss es halt tun. Und dann auch zu fragen, was sind meine nächsten Glaubensschritte? Vater, was soll ich als nächstes tun? Ich sage, das beste Beispiel war Paulus. Der hat Jesus kennengelernt, ihn begegnet, Augen auf und hat gesagt, jetzt lasse ich mich taufen. Ja? Zum Beispiel, vielleicht ist es bei dir dran, vielleicht hast du diesen Schritt noch nicht gemacht oder hast du dein Leben noch nicht Jesus übergeben. Dann frag Gott, was ist dran, tu es. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Frühling auch wieder einen Taufgottesdienst machen werden. Vielleicht ist es auch ein Thema, was vielleicht dich schon länger bewegt. Dann lass es mal in dir reifen. Bete mal mit Gott darüber und dann komm auf jemand hier aus der Gemeinde zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige sind, die das gerade bewegt und möchte ich euch wirklich ermutigen. Ich habe da auch eine Weile dafür gebraucht. Ich war auch nicht Paulus, ich habe das auch nicht sofort gemacht, aber irgendwann kam dann doch so diese Stimme, okay, ich möchte diesen Schritt jetzt auch tun. Möchte ich euch gerne ermutigen und ja, will euch nochmal danken. Vielen Dank für eure Zeugnisse. Das war echt nochmal eine extra Predigt für sich, was ihr heute hier losgelassen habt. Okay, dann darf der Benjamin euch noch verabschieden.
Okay, das war jetzt nochmal ein harter Cut. Ja.